Fahrziel unbekannt. Otto Henning. Kiel und Umgebung vor dem Zweiten Weltkrieg. Oskar Henrik wächst ärmlich, aber behütet mit seinen vielen Geschwistern auf. Durch die von außen auferlegten Umstände wird er immer wieder gezwungen, seine geliebte Heimatstadt zu verlassen. Der Autor beschreibt, wie die Jugend systematisch benutzt und in den Krieg einbezogen wurde. Er erzählt von den Mühen, die Winter zu überstehen und nach Kriegsende wieder Arbeit zu finden. Wandel. Ohne dass es den Menschen richtig zu Bewusstsein kam, änderte sich vieles in der Stadt. Überall herrschte reger Betrieb. Soldaten aus allen Teilen Deutschlands marschierten singend durch die Straßen. Die Werften waren von Menschen bevölkert, die nie gehörte Dialekte sprachen. Jetzt setzte ein anderer das vom Kriegskaiser angefangene Werk fort. In Kiel gab es wieder eine Kriegsmarine. Eine Flotte wurde gebaut. Nur um den Frieden zu bewahren. Im Falle eines Angriffs musste Deutschland sich verteidigen können. Nur zur Abschreckung, so sagte man, hätte Deutschland wieder eine Wehrmacht, eine Luftwaffe, eine Flotte. Dagegen war nichts einzuwenden. Für den Frieden kann man nie genug tun, dachten die meisten. Der Vater war einer der wenigen, der die Sache anders sah. Er erinnerte an den Vertrag von Versailles, der genau vorschrieb, was Deutschland an Waffen und Soldaten haben durfte. Warum taten die Siegermächte des Ersten Weltkriegs nichts? Sie hatten doch das Recht dazu. Sie hatten doch den Krieg gewonnen, waren die Sieger, hatten die Macht darüber zu wachen, dass der Vertrag eingehalten wurde, wunderte sich der Vater. So nachdenklich sich der Vater auch gab, ernstlich glaubte auch er nicht an den Zweiten Weltkrieg. Noch waren die Erinnerungen an die blutigen und grausamen Auseinandersetzungen in den Köpfen der Älteren. Doch er vergaß, dass die Führung auf die Jugend baute, auf die neue Generation, denn diese wusste nicht, welche bestialischen Grausamkeiten sich hinter dem Wort Krieg verbargen. Die Führung wollte die Jugend durch das Militär in willenlose Geschöpfe verwandeln. Dem Kaiser war das mit der Generation des Ersten Weltkriegs schon gelungen. Der Führer erwies sich in dieser Hinsicht dem Kaiser gegenüber souverän. Um sich die Loyalität der Jugend zu verschaffen, erfand man ein System nationaler und narzisstischer Symbole. Jede Waffengattung bekam ihre eigene Uniform, die verschiedenen Organisationen die ihre. Bis hinunter zu den 10-jährigen Mädchen und Jungen wurden die Deutschen uniformiert. Auch Hans und Rainer, die Brüder, trugen eine Uniform, die Uniform der Hitlerjugend. Sie lernten, dass die Fahne heilig war, wurden erzogen, diese mit einem rituellen Respekt zu grüßen. Der Adler wurde zum Symbol. Die Gebrüder Henrik erfuhren, dass sie einem einheitlichen ethnischen Volk angehörten, dass sie reinrassig, dass sie Arier waren. Oskar hörte diese Worte zum ersten Mal. Für viele Menschen war es ein schicksalhaftes Wort, denn konnten die Leute nicht beweisen, dass sie Arier waren, wurden sie nicht als Deutsche anerkannt, auch wenn sie Staatsbürger waren und seit Generationen in Deutschland lebten. Wer diese Maßnahmen ausgeklügelt hatte und warum, das konnte die Jugend nicht wissen. Wer von den Arbeitern konnte sich zu Anfang der 30er Jahre eine Zeitung oder ein Radio leisten? Sie mussten die Welt so hinnehmen, wie sie sich darstellte. So war sie nun einmal. Sie kannten keine andere, konnten nicht vergleichen. Später, Ende der 30er, als jede Familie ein Radio, eine Zeitung besaß, gab es kein freies Wort mehr. Im Gegenteil, man nutzte besonders das Radio, diese neue Erfindung, für propagandistische Zwecke. In den Schulen wurde gelehrt, was der Führung nützlich war. Oskar dachte, er könne schon gut schreiben und lesen, als er erfahren musste, dass dies ihm nichts half. Bisher wurde in den Schulen mit deutschen Schriftzeichen geschrieben. Diese wurden nun gegen lateinische ausgetauscht. Das ganze Volk, alle deutschsprachigen Länder mussten, genau wie Oskar, noch einmal von vorne beginnen. Märsche. Zu diesen Gängen musste sich Oskar in den nächsten Stadtteil nach Wörth begeben. Hier wurde er zum ersten Mal mitwissend aufmerksam auf Menschen, denen es noch schlechter ging als ihm. Er kannte sie, hatte von ihnen gehört. Es war ihm gesagt worden, dass sie am Elend des deutschen Volkes Schuld trügen. Nur sie hätten Schuld an diesem elendigen Krieg. Der Junge sah sich diese Menschen genau an. Sie waren nicht zu übersehen, denn sie trugen einen gelben Stern, auf dem Jude stand. Übersah man den Stern, so sahen diese Menschen aus, wie all die anderen auch, und nicht so, wie sie auf Plakaten zu sehen waren. Er musste feststellen, dass man diese erst mit dem Stern kennzeichnen musste, damit man erkennen konnte, dass es Juden waren. Sie gingen mit gesenktem Blick. Der Junge konnte sich nicht vorstellen, dass diese einfachen Leute am Krieg schuld waren. Sie litten, das konnte er instinktiv fühlen. Aber er war zu sehr mit seinem eigenen Schicksal beschäftigt, so dass er diese Begegnungen bald vergaß. Jahre später sollte er wieder an sie erinnert werden, als dieses Treffen in Nürnberg wieder lebendig werden sollte. Die Stadt bereitete sich auf ein großes Ereignis vor, den Reichsparteitag. Auch das Fähnlein, dem Oskar angehörte, sollte sich an dem Aufmarsch auf dem Reichstagsparteigelände beteiligen. Damit dieses auch bis ins Kleinste funktionierte, musste stundenlang exerziert werden. Achtung, stillgestanden, im Gleichschritt Marsch. Abteilung Halt, ganze Abteilung kehrt, wegtreten. Dann wieder Achtung, in Linie der Größe nach antreten, Marsch, Marsch. Oskar wurde es zu viel. Es musste klappen, sonst wurde mit Strafexerzitien gedroht. Es war nicht notwendig, solche Maßnahmen zu ergreifen, denn die Jungen kannten alle diese Kommandos. Jeder wusste seinen Platz. Schon früh am Vormittag trat das Fähnlein zum Marsch durch die Stadt an. Singend marschierten sie durch die Straßen, während sich ihnen Fähnlein nach Fähnlein anschloss, bis dann der ganze Bann geschlossen auf dem Reichsparteitagsgelände eintraf. Von überall kamen sie, Kolonne nach Kolonne begleitet von der Marschmusik, den Militärkapellen, dazwischen die hellen Fanfaren der Hitlerjugend, abgelöst von den Pfeifen und Trommlern der Spielmannszüge. Von Fahnen und Standarten angeführt, marschierten die uniformierten Abteilungen vor bis zur Tribüne. Der Aufmarsch war beendet. Es herrschte gespannte Stille. Tausende von Augenpaaren starrten gespannt zum Rednerpult, wo der Führer gleich erscheinen musste. Auch Oskars Blicke wanderten mit klopfendem Herzen aufgeregt in diese Richtung. Es war nicht Hitler, der da ans Rednerpult trat. Irgendeine Parteigröße, ein Gauleiter. Oskar kannte ihn nicht, verstand auch nichts von seiner Rede. Er konnte nur so viel verstehen, dass der größte Feldherr aller Zeiten in diesem Jahr verhindert sei, um auf dem Reichsparteitagsgelände zu erscheinen. Er war damit beschäftigt, zu beweisen, dass er wirklich der Größte war. Die Spannung war verflogen, die Jungen waren froh, als das Kommando zum Abmarsch kam. Endlich durften sie wieder den Mund aufmachen, wenn auch nur zum Singen. Im weiteren Leben nahm Oskar nie mehr an solchen Massenversammlungen teil. Gehorchen, immer wieder wurde Gehorsam von der Jugend verlangt. Schon in der Kirche fing es an. Dort redete der Pastor, sonst keiner. Auf sein Zeichen hin durften die Gläubigen entweder beten oder singen. So geschah es auch auf dem Reichsparteitag. Die Massen waren einem einzigen Redner ausgeliefert, mussten schweigend zuhören, durften sich nicht selbst äußern. Selbstständiges Denken, Handeln oder gar Missbehagen mit Buhrufen zu unterstreichen, war mit großem Risiko verbunden. Nur Befehle und Anordnungen steuerten das Volk, versklavt von den eigenen Landsleuten. Noch wusste Oskar nicht, dass man es Diktatur nannte. Aber wenn ein junger Mensch immer wieder das Gleiche zu hören bekommt, erzogen von einem einzigen Willen, der nur ein Ziel hat, die Unterwerfung, dann hört er auf, selbstständig zu denken. Er wird zur Marionette, die nur einen Wunsch hat, es den Mächtigen recht zu machen.